D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wie ist denn das bei euch? Seid ihr eher so die Kategorie Frostbeule? Oder seid ihr eher so ein natürliches Heizkissen? Also ich bin auf jeden Fall Kategorie Frostbeule. Pascal Fischer heute bei mir im Studio. Pascal, frierst du schnell oder ist hier eigentlich eher immer warm?
Boah, ich bin eine Ultra-Frostbeule.
Wirklich?
Ja, ich muss es mir auch nachts warm machen. Ich sehe das gar nicht ein, dass da die Leute in den Wohnheimen oder so immer alles abdrehen. Unverschämtheit.
Bist ungewöhnlich für einen Mann. Männern ist oft einfach nicht so kalt. Das hat ja auch was einfach so mit der Fettverteilung bla 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 zu tun. Aber dir schon.
Mir schon. Hat es was mit Muskelverteilung zu tun? Ich weiß es nicht.
Ja, Muskelfett und so weiter. Also, ich Frostbeule, Pascal Frostbeule. Deswegen ist bei uns beiden klar, wir drehen auf jeden Fall schon mal schön die Heizung auf. Jetzt kann man sich ja wohl auch leisten am 5. Oktober. Wie ihr es richtig macht mit dem Heizen, Tipps dazu gleich von uns. Außerdem geht es noch um Aleppo. Ein Waffenstillstand ist da nach wie vor nicht abzusehen. Russland und die USA wollen erstmal nicht weiter miteinander verhandeln. Und wir fragen uns, war es das jetzt wirklich mit der Hoffnung auf Frieden oder gibt es vielleicht doch noch irgendeine Lösung? Ich frage nach in dieser Stunde bei Daniel Gerlach, Chefredakteur bei Zenit, ein Magazin, das sich mit der arabisch-islamischen Welt beschäftigt. Sonja Meschkat ist mein Name. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Also, ich finde, es ist auf der einen Seite ganz amüsant. Andererseits ist es auch ein bisschen traurig. Pass auf, eine junge Japanerin sitzt im Auto, macht sich Sorgen und sagt so zu sich selbst, ah, heute habe ich das entscheidende Vorstellungsgespräch. Ja, und die zweite Stimme am Ende, die so ein bisschen blechern geklungen hat, ich hoffe, man konnte das gut verstehen, die hat der Frau dann geantwortet, du hast doch gesagt, es ist wichtig, immer ein Lächeln zu bewahren, oder? Und diese Stimme, diese Blecherne, die kam von Kiboro. Das ist so ein kleiner Roboter, den Toyota, der Autohersteller, im kommenden Jahr auf den Markt bringen will. Und dieser kleine Roboter soll erkennen, wie wir drauf sind und dann eben direkt darauf reagieren. Also der Roboter soll das schaffen, was für uns schon immer nicht ganz so einfach ist. Wir haben uns gefragt, wie analysiert man überhaupt, ob jemand gut oder schlecht gelaunt ist? Und ich frage jetzt einfach nach bei Mimik- und Gestik-Experte Dirk Eilert. Hallo Dirk.
Hallo Sonja.
Dirk, wie ist das? Also dieser Mini-Roboter soll jetzt unsere Gesten und unsere Mimik erkennen, interpretieren können. Woran erkennen wir das denn generell, ob ein Mensch zum Beispiel traurig ist? Also welche Mimik, welche Gestik verrät uns das?
Also hier ist in der Tat die Mimik entscheidend. Das hat die Forschung ganz deutlich gezeigt. Und es gibt hier einen deutlichen Vorteil, den das Gesicht hat. Und zwar sind bestimmte Emotionen im Ausdruck kulturübergreifend gleich. Und es gibt hier sogenannte prototypische Gesichtsausdrücke. Also bei Trauer zum Beispiel ziehen wir klassischerweise die Augenbraueninnenseiten in der Mitte hoch, dann bilden sich so Stirnfalten im Zentrum, dann gehen die Mundwinkel runter, der Kinnbuckel unter dem Mund wird angespannt. Also es gibt in der Tat wirklich prototypische Gesichtsausdrücke. Aber wie du schon gesagt hast, da haben die meisten Menschen ohnehin schon Schwierigkeiten. Also die durchschnittliche Erkennungsrate liegt nach Studien, die wir gemacht haben, bei ca. 50%. Also ich bin gespannt, ob der Roboter das so gut erkennen kann.
Du hast das ja gerade schon gesagt, ne? Also es ist eben auch für uns nicht immer ganz so einfach. Die Hälfte schafft es, die Hälfte schafft es nicht, um das richtig zu erkennen. Es ist ja auch immer dann schwierig, zum Beispiel, man kann Traurigkeit ja auch überspielen, indem man so tut, als hätte man gute Laune. Warum ist das dann trotzdem eben schwierig für uns, das zu unterscheiden? Oder sind wir vielleicht doch nicht so richtig gut im intuitiven Deuten von Mimik oder Gestik?
Also grundlegend sind wir in der Tat gut. Das Paradox ist an der Stelle hier, dass vermehrter Technikkonsum, Medienkonsum, Facebook-Nutzung und so weiter in der Tat dazu führt, dass diese Fähigkeiten wieder abnehmen.
Ach ja, warum das?
Spannend, weil wir den Menschen nicht mehr ins Gesicht schauen. Ich meine, man muss nur mal auf die Straße gehen, wenn man sich da Menschen anschaut. Die sitzen nebeneinander und gucken mehr ins Handy als sich ins Gesicht. Und deswegen ist es durchaus spannend, dass die Technik hier benutzt wird, quasi um das wieder auszugleichen. Was diese Erkennung zusätzlich erschwert, ist in der Tat, dass Lächeln die häufigste Maske ist. Also wir lächeln manchmal einfach, wenn wir bestimmte Emotionen verbergen wollen. Und der Unterschied zwischen einem freundlichen, sozialen Lächeln und echter Freude, ist mit das Schwierigste, was es zu erkennen gibt. Und ja, deswegen ist das eine besondere Herausforderung, gerade für so einen kleinen Roboter, diesen Unterschied zu sehen.
Glaubst du denn, dass der das wirklich kann, dieser Roboter? Also das sind ja doch recht komplexe Muster. Schafft der das wirklich, das richtig zu erkennen und zu deuten?
Also ich bezweifle es ein bisschen. Nach Angaben von Toyota verfügt dieser Kirobo Mini nicht mal über eine Gesichtserkennung. Das heißt, der reagiert wohl auf die Stimme und blickt dann in die Richtung des Senders. Ja, und da ist jetzt die Frage, die Software für Mimikerkennung ist zwar schon ziemlich weit, aber es gibt immer noch Schwachstellen. Also der Kirobo Mini soll zum Beispiel zwischen verschiedenen Menschen auch nicht unterscheiden können. Und hier kommt die Herausforderung, weil manche Menschen sehen in ihrer neutralen Mimik schon traurig aus. Also wir müssen da nur mal an die hängenden Mundwinkel von Frau Merkel denken. Hm. Und das ist ein bisschen das Problem. Da könnte der Roboter jetzt denken, oh, die ist traurig. Und sagt dann was Aufmunterndes, dabei ist sie gar nicht traurig. Hm.
Ist das vielleicht auch so ein Problem, dass diese nonverbale Kommunikation über Mimik und Gestik immer nur so in eine Richtung geht? Weil eigentlich möchten wir ja dann eben auch gerne ja was zurückgeben oder eben was bekommen.
Ja, definitiv. Also die Rückkopplung, gerade über die Mimik übrigens, spielt ja eine besondere Rolle. Da hat man nochmal Studien zugemacht und Ergebnis ist, wenn wir irgendjemandem was erzählen und die Person spiegelt unsere Emotionen in seinem Gesicht, während wir reden, dann empfindet die Person das als empathischer und das Gespräch wird auch als angenehmer empfunden. Kann man sich nochmal praktisch vorstellen, wenn wir irgendjemandem was erzählen, was uns ärgert, und der andere verzieht dabei keine Miene, also macht so ein Pokerface, dann haben wir das Gefühl, dass der andere uns gar nicht richtig zuhört. Also von daher sehe ich das ja auch problematisch, weil der Roboter sagt zwar was, aber geht in keinerlei Resonanz mit dem, was wir sagen, mit dem, was wir selbst über unser Gesicht ausdrücken.
Wie deuten wir Mimik und Gestik? Dirk Eilert hat es uns erklärt. Toyota hat einen Mini-Roboter entwickelt, der an unserer Gestik und Mimik erkennen soll, wie wir drauf sind, um uns zur Not aufzumuntern.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir sind ganz schön gemein, soll ich euch das mal sagen? Also wir alle. Wir machen immer schön Halligalli auf einem Festival, ne? Es kommt so ordentlich Wumms aus den Lautsprechern. Und ich frage euch an dieser Stelle, wer denkt eigentlich an die armen Igel, die danach völlig verstört zurückkrabbeln ins Unterholz? Niemand nämlich. Beim Lollapalooza Festival in Berlin, da hat es den Igeln allerdings nicht geschadet, dass es laut gewesen ist und jede Menge Menschen da gewesen sind. Das haben Forscher jetzt herausgefunden mit Hightech. Wie genau, das erklärt uns jetzt Pascal Fischer. Was ist da rausgekommen?
Hey, die Forscher hatten die Igel im Treptower Park mit GPS-Datenloggern ausgestattet. Die konnten also sehen, wo die hinkrabbeln, als es laut wurde vor allem. Und da haben diese Igel die Freitflächen natürlich gemieden und sind ab ins Gebüsch abgehauen, aber nicht komplett von dem Festivalgelände. Manche haben sogar unter Containern neue Nester gebaut. Das alles erzählt Anne Berger. Die arbeitet am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung und die forscht wirklich über Berliner Igel. Also nicht nur Igel, sondern Berliner Igel. Es wurden auch keine verletzten Igel gefunden, berichtet sie weiter. Also no hedgehog was harmed in the making of this festival.
Das finde ich beruhigend und diese Frau hat ein sehr eigenes Forschungsgebiet, aber war das jetzt mit dem Festival Zufall, dass sie das erforscht hat oder wie?
Nee, man hat auch vorher schon Schäden für die Natur insgesamt befürchtet und gerade im Treptower Park, da wohnen für Berliner Verhältnisse sehr viele Igel, also hat man da wirklich ein Auge drauf gehabt.
So, und wie es den kleinen possierlichen Tierchen in Berlin geht und wenn ihr sie euch mal angucken möchtet, oder habe ich jetzt zu viel versprochen? Nee, es gibt Igelsichtungen, Pascal, ne?
Kann man genau, sich die kannst du melden sogar.
Auf www.portal-b.de. Ja, und wenn ihr die Viecher in Berlin seht, die sind jetzt nicht bedroht, aber man interessiert sich schon für die Bestände.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Frieren oder Heizung an? Das ist jetzt die Frage. Meine Kollegin Julia hat heute gesagt, ich mache die Heizung erst im November an. Ich kann da nur mit dem Kopf schütteln, weil ich finde, es geht nicht. Es geht einfach nicht, dass ich in meiner eigenen Wohnung friere. Und deshalb mache ich mir das auch schön warm. Auch im Oktober. Ist mir ganz egal. Vermutlich muss ich am Ende mehr Geld zahlen als Julia, denn ich fange ja auch schon früher an mit dem Heizen, ne? Denn Heizung und Warmwasser machen immerhin 80% der Energiekosten im Haushalt aus. So, das wissen wir jetzt alles. Frage, kann man irgendwo vielleicht doch noch was einsparen? Und das habe ich geklärt vor der Sendung mit Rita Jünnemann. Die ist die Energiereferentin bei der Verbraucherzentrale NRW. Ich wollte von ihr wissen, wie ist denn das jetzt? Also spare ich irgendwas, wenn ich erst relativ spät im Jahr anfange zu heizen? Oder muss die Heizung dann doch noch mehr bollern, damit ich meine Bude überhaupt warm bekomme?
Ja, das hängt so ein bisschen davon ab, in welchem Gebäudezustand meine Bude sich befindet. Denn wenn ich in einem alten Gebäude wohne, dann muss ich durchaus jetzt schon anfangen zu heizen, damit ich dort für mich angenehme Temperaturen habe. Wohne ich in einem Gebäude, das gut gedämmt ist, da reicht es schon, wenn ich vielleicht erst im November oder im Dezember anfange zu heizen.
Wie heize ich denn am besten, damit es warm ist und ich auf der anderen Seite aber nicht vom Stuhl falle, wenn dann die Heizkostenabrechnung oder Nachrechnung kommt und ich denke, oh weia.
Zuerst sollte man ja natürlich nur dann die Heizung auf diese Komforttemperaturen bringen, wenn man zu Hause ist. Wenn ich also den ganzen Tag außer Haus bin, dann drehe ich selbstverständlich das Thermostat runter.
Muss es nicht 20 Grad sein,
dann reicht auch weniger. Nein. Mhm. Die Temperaturen sollten dann erreichbar sein, wenn man zu Hause ist und ja, wohnen möchte oder seine Arbeiten zu Hause vollrichten möchte. Wenn ich außer Haus bin, dann kann ich die Temperatur ruhig absenken. Sie sollte aber auf keinen Fall unter 14 Grad abgesenkt werden, denn dann können auch durchaus mal Probleme bestehen, die Wohnung wieder anzuheizen oder auch Feuchte- und Schimmelschäden entstehen.
Welche Raumtemperatur ist dann am besten? Wo sollte man es halten, wenn man halt tagsüber arbeitet, nicht zu Hause ist?
Also wenn man nicht zu Hause ist, dann reichen durchaus so 15, 16 Grad Raumtemperatur aus. Und wenn ich nach Hause komme, dann habe ich natürlich ganz gerne im Wohnzimmer eine Temperatur so über 20 Grad. Je nachdem, wie alt mein Gebäude ist, dauert das allerdings ein bisschen, bis ich die Wohnung entsprechend angeheizt habe. Es sei denn, ich habe entsprechende Vorrichtungen an meinen Thermostaten, an meiner Heizung, denn da gibt es durchaus unterschiedliche Ausführungen, nämlich die ich vorher programmieren kann, dass sie schon mal eher anspringen, und die ich erst nur manuell bedienen kann, wenn ich zu Hause bin.
Das heißt, wenn ich jetzt nach Hause komme, ich habe jetzt nichts, was ich irgendwie programmieren kann. Ich muss im Endeffekt dann länger darauf warten, bis mein Wohnzimmer dann die Temperatur hat, wo ich sage, so jetzt ist ganz angenehm.
Genau. Mit dem Thermostat an dem Heizkörper stellt man ja die Temperatur ein, die man haben will. Das ist bei den einfachen Thermostatventilen so ganz grob bei 20 Grad um die Einstellung 3 herum. Wenn man andere Thermostatköpfe hat, dann kann man genau die Temperatur einprogrammieren, die man haben will. Und in dem Moment, wo dieses Thermostat die Raumtemperatur erfasst und man hat die Temperatur erreicht, die sich einstellt, dann schließt das Thermostat das Heizkörperventil, sodass also keine Wärme mehr abgegeben wird. Das ist am optimalsten.
Wie teuer ist sowas?
So ein einfaches Thermostatventil kostet 30 Euro für die programmierbaren. Da kann man im Angebot, ja, die kann man auch so für 40, 50 Euro bekommen.
Ist eigentlich eine Investition, kann man sagen, kann man mal machen, oder?
Ja, man kann ja auch mal an einer Stelle ausprobieren, wie man damit zurechtkommt. Wir haben derzeit von der Verbraucherzentrale dazu eine landesweite Aktion, wo wir über Thermostatköpfe informieren. Und da können Sie auf unserer Internetseite auch so einen Thermostatcheck machen, welches Gerät vielleicht für Sie am geeignetsten ist, für ihr normales Wohnprofil.
Ich würde ganz gerne nochmal auf die Kosten zurückkommen. Ja. Also jetzt wirklich, wie viel ich vielleicht am Ende spare. Nehmen wir jetzt mal an, ich mache es insgesamt 1 Grad kühler. Also ich sitze nicht zu Hause bei, sagen wir jetzt mal, 22 Grad. Das ist wohl eine ganz angenehme Temperatur, sondern ich einige mich auf 21 Grad. Spart mir das bei einer Heizung am Ende wirklich Geld?
Wenn man von den oberen Temperaturregionen redet, also von 22, 23, 24 Grad, dann gilt das auf jeden Fall. Wenn ich die Temperatur um 1 Grad senke, dann spare ich an der Stelle ca. 6% Heizkosten ein.
Okay. Ja.
Das gilt aber jetzt nicht bei allen Temperaturen. Man sollte schon versuchen, so mindestens 20 Grad dann aber auch in der Wohnung zu bekommen. Denn je kühler man die Wohnung hält, desto mehr muss man auch Wert darauf legen, dass man lüftet, noch viel, viel stärker lüften, um das, was an Feuchtigkeit durchs Wohnen Hirn produziert wird, auch wieder loszuwerden.
Das heißt, Stoßlüften ist tatsächlich auch was, auf das Sie immer wieder hinweisen müssen, weil das im Endeffekt wirklich was bringt.
Ja, denn die Luft reichert sich mit Feuchtigkeit an über den Tagesverlauf und kalte Luft kann nun mal weniger Feuchtigkeit aufnehmen und dann besteht eher die Gefahr, dass an kalten Wänden Feuchtigkeit auskondensiert oder eine Luftfeuchtigkeit erzielt wird, die zum Schimmelwachstum anregt. Da muss man also dann viel, viel stärker lüften, wenn man insgesamt niedrigere Temperaturen in der Wohnung hat. Wenn ich aber so bei 20 Grad mindestens bleibe, wenn ich zu Hause bin, dann reichen in der Regel ja so 3 bis 4 Mal Lüften am Tag aus.
Also wie richtig heizt, wenn es draußen kalt wird, ihr wisst es jetzt, denn die Tipps dazu sind gekommen von der Energiereferentin der Verbraucherzentrale NRW, Rita Jünnemann. Und Pascal, wir zwei, erklärte Frostbeulen. Du würdest ja sogar im August heizen, hast du gesagt, ne?
Ja, wenn es kalt ist, was soll, keine ideologischen Hindernisse bitte, ja.
Warum bis Oktober warten oder bis November, ne?
Ja,
einfach schon mal im August anfangen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Bana al-Abed ist noch jung, ziemlich jung sogar. Die ist 7 Jahre alt und sie lebt in Aleppo in Syrien, also die Stadt, die seit Tagen aufs Heftigste bombardiert wird. Seit dem 24. September twittert Bana aus diesem Kriegsalltag. Sie postet kurze Videos oder sie schreibt in wenigen Worten und diese wenigen Worte sagen sehr viel. Wenn da zum Beispiel steht, "Sleeping as you can hear the bombs fall, I will tweet tomorrow if we are alive." Sie macht das nicht ganz alleine, ihre Mutter hilft ihr dabei. Was wir natürlich nicht überprüfen können, ist, ob dieser Account echt ist, was wir aber mit Sicherheit sagen können, dass es Kinder wie Bana gibt, Kinder, die in Aleppo leben und die jeden Tag Angst haben, von einer Bombe getroffen zu werden. Daniel Gerlach ist Chefredakteur bei Zenit, ein Magazin, das sich mit der arabisch-islamischen Welt beschäftigt. Herr Gerlach, der Krieg in Syrien läuft jetzt seit 5 Jahren und es gibt immer wieder mal Fotos, Videos, Geschichten von Kindern, die eben mitten im Kriegsgebiet leben müssen. Und trotzdem ändert sich nichts. Was glauben Sie, sind wir da alle schon zu abgestumpft?
Ja, natürlich sind alle abgestumpft und dieses Leid gibt es ja nicht nur in Syrien. Dort wird es nur einfach sehr, sehr konzentriert auch aufgezeichnet und wahrgenommen und die politische Hilflosigkeit ist einfach so groß. Was uns aber das auch sagt, es erinnert uns daran, wie viele Menschen tatsächlich in dieser geschundenen und zerstörten Stadt überhaupt noch leben. Das ist ja auch beachtlich, wenn man überlegt, dass dort seit einem Grunde 2012, das war nicht gleich am Anfang, dass der Krieg nach Aleppo gekommen ist, aber seit 2012 in Aleppo gekämpft wird und bisher immer gekämpft wurde und dass dort überhaupt noch so viele, ja mehrere hunderttausend Menschen dieser Stadt leben, die ja zweigeteilt ist und die von beiden Seiten belagert wird. Also sowohl ein Teil der Osten wird von den Regierungstruppen belagert und jetzt auch zum Teil erobert, als auch gab es einen Teil, der immer schon den Regierungstruppen oder lange Zeit den Regierungstruppen unterstanden hat, der wurde auch belagert. Also diese Stadt, da im Grunde zeigt sich sämtliche Absurdität, Brutalität und Entmenschlichung dieses Konfliktes sehr exemplarisch.
Muss man, obwohl es eine Abstumpfung gibt, denn auch immer wieder hinschauen und eben auch genau solche Einzelschicksale nochmal herausstellen, damit überhaupt noch genug Aufmerksamkeit da ist für diesen Krieg in Syrien?
Ja, nun, die Frage ist, das ist, glaube ich, kein Widerspruch, aber es sind trotzdem zwei unterschiedliche Sphären, in denen das Ganze stattfindet. Vor einigen Monaten hat eine syrische Mutter, die mit ihrer Familie, mit ihren Kindern aus Aleppo geflohen ist, bei den Vereinten Nationen sogar eine Rede gehalten und hat dazu gesprochen, hat gesagt, wir haben das Gefühl, es gibt eine Welt für diejenigen, die politische Entscheidungen treffen und es gibt eine Welt für diejenigen, die diese Entscheidungen, Konsequenzen dessen tragen müssen. Und auf der großen politischen Ebene, Moskau, Washington, die großen Staaten, da möchte man sich gegenseitig gar nicht mit Einzelschicksalen konfrontieren, weil es so viele davon gibt und weil sie letztendlich auch ein Argument sind oder auch eine argumentative mediale Waffe, um sie gegeneinander ins Feld zu führen. Dennoch, na klar, muss man immer wieder diese Einzelschicksale versuchen zu verstehen. Nicht nur, weil man daraus möglicherweise Konsequenzen für die Flüchtlingspolitik zieht, das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, sondern dass man immer wieder in sich Erinnerung ruft, dass das ein realer Konflikt ist und nicht etwas, was irgendwo am Schachbrett oder am Kartentisch verhandelt werden kann. Und meiner Meinung nach ist es deswegen auch ein ganz großer Trugschluss gewesen, zu glauben, dass Amerikaner und Russen das Ganze in irgendwelchen diplomatischen Salons auseinander dividieren und verhandeln können. Nein, das muss natürlich vor Ort von den Konfliktparteien der Bereitschaft sein, diesen Krieg zu beenden. Und den hat es meiner Meinung nach, insbesondere seitens des Regimes, in den letzten Jahren nicht gegeben.
Das heißt, es gibt noch eine Chance auf Frieden in Syrien. Was glauben Sie?
Natürlich, die Amerikaner haben jetzt gerade haben gesagt, dass sie erstmal die ganzen Verhandlungen zu Waffenstillständen aussetzen, weil sie einfach keine Hoffnung mehr haben, auch nicht sehen, dass Russland oder das Assad-Regime da irgendwas zu beitragen können. Das heißt nicht, dass sie sich grundsätzlich von der Idee verabschieden, Verhandlungen zu führen. Ich denke, derzeit will das Regime und seine russischen Verbündeten und iranischen Verbündeten diese ganze Sache militärisch lösen und wollen zumindest einen Großteil des Landes militärisch erobern. Das ist das Szenario und dafür haben sie Zeit gebraucht, um das umzusetzen und dem Zweck dienten diese Verhandlungen. Ich denke tatsächlich, man hat zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man lässt das jetzt so geschehen und empfiehlt allen, die noch in Aleppo leben, sich entweder eben wegzuducken oder die Stadt zu verlassen, wenn sie können. Oder aber man greift militärisch ein. Das Letztere haben die Amerikaner ganz klar gesagt, dass sie das nicht machen wollen. Und die Europäer wollen es auch nicht tun. Und die anderen Staaten dort können es nicht. Und deswegen ist das realistische Szenario meiner Meinung nach, dass jetzt derzeit das syrische Regime die Kontrolle über die Stadt Aleppo wieder gewinnen wird. Das wird dabei große Opfer geben und das wird eine sehr, sehr teure Angelegenheit für das Regime werden. Aber dann hat es einen Prestigeerfolg. Es hat die größte Stadt des Landes, denn Aleppo ist ja größer, bevölkerungsreicher als Damaskus gewesen, zurückerobert und kann sich damit auch Legitimität verschaffen, egal wie viele Hunderttausend oder zigtausend Menschen dabei vertrieben werden oder sterben.
Daniel Gerlach ist Chefredakteur bei Zenit, ein Magazin, das sich mit der arabisch-islamischen Welt beschäftigt. Und er hat uns hier seine Eindrücke über die Lage in Syrien, speziell in Aleppo, geschildert.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ja, der Chef ist doof, eine Karriereleiter gibt's auch nicht für euch. Und euer Kollege von gegenüber, der verdient auch noch mehr als ihr. Es gibt viele Gründe, um beim Job frustriert zu sein und über die Hälfte der Arbeitnehmer sind davon so genervt, dass sie extrem schlechte Laune haben und deshalb auch nur Dienst nach Vorschrift machen. Das sagt eine neue Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young. Und das ist natürlich nicht nur schlecht für die Arbeitnehmer, sondern natürlich auch für die Unternehmen. Beide haben ja nichts davon. Unser Reporter Schmidt ist diesem Phänomen Frust am Arbeitsplatz mal nachgegangen und hat sich dafür eine Berufsgruppe angesehen, die besonders hart betroffen ist.
Ganz vorne mit dabei in Sachen Burnout, Nervenauftrieb und Frustration ist ganz klar ein Beruf, der des Lehrers. Hier an einem Gymnasium im Kölner Süden arbeitet Hanna, so möchte sie genannt werden, 29 Jahre alt. Auch wenn sie noch Berufseinsteigerin ist, den Moment, wenn der Frust kommt, kennt sie ganz genau.
Müde, abgeschlagen, überfordert, so. Ne? Dass man dann frustriert ist, vielleicht weil Dinge auch nicht so klappen, wie man sich's vorgenommen hat. Oft ist es ja auch so eine Spirale, man ist müde und dann nicht so konzentriert im Job und das wirkt sich dann wiederum aus, auch auf die Zufriedenheit, wie zufrieden man mit seiner eigenen Arbeit ist.
Frustration am Arbeitsplatz ist ein Phänomen, das nicht neu ist, aber zunimmt. Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer ist unzufrieden mit dem Job, sagt die neue Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young. Hanna liebt ihren Job, sagt sie, so sehr, dass sie eher dann frustriert ist, wenn nicht alles nach Plan läuft.
Ja, wenn man sich Dinge vorgenommen hat und die dann nicht so gelaufen sind, wie man sich das gewünscht hat, aus verschiedenen Faktoren heraus, vielleicht auch Unerfahrenheit am Anfang oder dass man Dinge falsch kalkuliert hat oder aber auch, dass man eben auch vielleicht nicht so gut vorbereitet war und dann Dinge nicht so ganz funktioniert haben und das schafft natürlich Frust.
Wer das Gefühl hat, den eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden, muss reden. Das empfiehlt Arbeitspsychologin Tabea Scheel von der Fernuniversität Hagen. Dabei hilft es schon, von Chefs und Kollegen Feedback einzufordern und auch ein bisschen bei sich selbst.
Na, erst kann man sich mal genau fragen, woran liegt es denn jetzt wirklich und kann ich vielleicht meinen Teil dazu beitragen, Dinge zu lösen? Also gibt es vielleicht Konflikte mit Kollegen, die ich nicht kläre? Weiß meine Führungskraft überhaupt, was ich mir wünsche? Kann ich mir einfach mal vielleicht ein Gespräch holen und sagen, übrigens, so sieht es bei mir aus, können wir daran nicht was ändern? Und vielleicht geht es ja anderen genauso. Also wenn man anfängt, drüber zu reden, vielleicht passieren dann Dinge.
Fast ein Viertel der deutschen Arbeitnehmer denkt darüber nach, den Job zu wechseln. So unzufrieden sind sie mit der aktuellen Situation. Die Auslöser können von vielen Seiten kommen, sagt Scheel.
Zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich zu sehr engagiere oder sehr engagiere und dass es entweder nicht gesehen wird, das heißt, ich kriege kein Feedback oder habe das Gefühl, es nimmt niemand wahr, oder für mich stimmt dann sozusagen die Gegenleistung nicht. Also es ist entweder zu wenig Bezahlung oder ich kriege zu wenig Verantwortung. Das heißt, wenn ich mit meinen Kollegen oder mit meiner Führungskraft nicht klarkomme oder als Führungskraft vielleicht mit meinen Mitarbeitern, wenn da Missstimmungen sind, dann kann das auch ein großer Auslöser für Frustration sein.
Die Folge: innere Emigration, die Flucht nach innen, also Dienst nach Vorschrift. Keine eigenen Ideen mehr einbringen, nur noch das tun, was unbedingt nötig ist. So etwas will Lehrerin Hanna unbedingt vermeiden.
Ich muss für mich sagen, mir macht das am meisten Spaß, wenn ich auch mit Herzblut dabei bin. Also ich finde, wenn man so das Nötigste macht und das auch als lästige Pflicht nur ansieht, dann kann das auch wenig Freude bringen. Wenn man das natürlich mit Enthusiasmus macht, dann gibt das einem auch mehr zurück.
Genau der richtige Ansatz, sagt Arbeitspsychologin Scheel. Die Flucht nach innen ist der Anfang vom Ende.
Naja, das heißt im Prinzip, ich gehe ja nur nicht, weil ich diesen Job zum Geldverdienen brauche. Das heißt, ich habe offensichtlich nicht die Freiheit, mir wirklich einen anderen Job zu suchen. Und das ist eigentlich eine Art Resignation. Resignation heißt, ich habe die Kontrolle verloren, ich kann nichts ändern oder ich denke, ich kann nichts ändern und versuche demnach gar nicht irgendwas auch noch zu verbessern, was die Lage dann meistens eben auch noch verschlimmert. Das heißt, diese innere Emigration ist dann, je länger sie dauert, auch wirklich schwerer aufzubrechen. Vor allen Dingen hilft sie mir nicht, weil ich nichts mehr versuche zu verändern.
Hanna bekommt ihre Anerkennung von ihren Schülern. Der ganze Stress, die anstrengende Vorbereitung und Konflikte sind vergessen, wenn die ganze Sache mal so richtig läuft.
Naja, wenn so unerwartete Antworten kommen oder Dinge, die man vielleicht so nicht erwartet hätte, oder wenn vielleicht auch gerade von Kindern, naja, so Sachen kommen, dass man merkt, man erreicht auch wirklich was damit.
Frust im Job. Christian Schmidt hat sich das Ganze mal für uns angesehen, hat eine Lehrerin getroffen, von der haben wir gehört, ja, es ist stressig und es ist anstrengend, aber sie bekommt auch unheimlich viel zurück. Eine neue Studie hat jetzt gezeigt, dass über die Hälfte der Arbeitnehmer schlechte Laune haben und deshalb nur noch Dienst nach Vorschrift machen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montagabend, Dienstagabend, Mittwochabend, ist aber egal. Hauptsache Pascal Fischer ist bei mir. Er hat meistens ganz schöne Geschichten dabei, irgendwas Lustiges, Verwunderliches. Heute gibt es von dir mal ein bisschen was anderes, und zwar was Reales, was man vielleicht einsacken kann, und zwar einen Partygutschein. Wer schmeißt die Party, Pascal?
Das ist ein Ex-Waldorfschüler und BWL-Student. Heute macht der Typ mit bürgerlichem Namen Maximilian Richards was Cooleres, nämlich Musik mit guten Texten.
Willkommen im Club, die Veteranen zeigen ihre Narben und die Alkis trinken mit ihren Schluck.
Ja, schon mal leicht melancholisch, manchmal auch so süß. Irgendwie passend für ruhige Herbststunden. Maxim war das mit Willkommen im Club.
Und bald kommt sein neues Album, ne?
Genau, heißt Das bisschen, was wir sind. Am 16. Oktober stellt er es vor, übernächsten Sonntag ist das, im Kammermusiksaal hier im DLF Köln. Klingt jetzt ein bisschen antiquiert, Kammermusiksaal, aber nein, das heißt natürlich geniale Akustik und Premium-Style-Optik, halt ein bisschen edler. Alles live, exklusiv, nämlich Karten gibt es erstmal nicht zu kaufen.
Genau, und warum? Weil wir so nett sind und so freundlich, dass wir euch diese Karten schenken. Ihr braucht uns nur eine Mail schicken, und zwar an mail@dradiowissen.de. Und wem wir diese Tickets dann schenken, das sagen wir euch noch Ende dieser Stunde. Also bitte merken, wenn ihr hinwollt, zu Maxim, zum Konzert hier bei uns im Kammermusiksaal, findet statt am 16. Oktober. Schreibt uns eine Mail an mail@dradiowissen.de.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Mehr Frauen ist gleich weniger Gewalt in der Gesellschaft? Falsch. Eine Analyse von Kriminalitätsstatistiken in den USA zeigt, in Regionen, in denen weniger Frauen als Männer leben, gibt es weniger Morde und Überfälle. Außerdem sind in Landkreisen mit Männerüberschuss Verbrechen seltener, die mit Sex zu tun haben. Der Statistik nach gibt es dort durchschnittlich weniger Vergewaltigung und weniger sexuelle Übergriffe. Außerdem gibt es weniger Prostitution. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass je mehr Frauen in einem Gebiet wohnen, desto mehr Verbrechen sind verzeichnet. Ausgewertet hatten Anthropologen die Kriminalitätsstatistik von 2010 und die damalige Verteilung von Männern und Frauen, allerdings nur im gebärfähigen Alter, für mehr als 3000 Landkreise in den USA. Die Wissenschaftler erklären sich den statistischen Zusammenhang so: Wenn Frauen knappes Gut sind, müssten Männer artiger sein, wenn sie eine Partnerin gewinnen und behalten wollen. Gibt's Frauen in Hülle und Fülle, ließen sie sich eher gehen und gerieten eher in Konflikte mit anderen Männern und begingen eher geschlechtsbezogene Straftaten. Ein Fitness-Tracker-Test beweist es, die Männchen von arktischen Eichhörnchen sind fauler als die Weibchen. Das schreiben US-Forscher im Fachjournal Royal Society Open Science, nachdem sie den Tieren in Alaska eine Art Fitness-Tracker angelegt haben. Arktische Eichhörnchen verbringen mehr als die Hälfte des Jahres im Winterschlaf. In die restlichen Monate müssen sie dann ihr ganzes restliches Leben quetschen, Speck für den Winter anfuttern, sich paaren und in unterirdischen Nestern den Nachwuchs großziehen. Dabei verbringen die Weibchen weniger Zeit als die Männchen oberhalb der Erde. In dieser kürzeren Zeit sind sie aber aktiver. Noch schlimmer, es könnte sein, dass die Männchen die zusätzliche Zeit oberhalb der Erde vor allem nutzen, um in der Sonne zu liegen, schreiben die Forscher. Es erinnert ein bisschen an den Marsianer aus dem Film mit seinen Kartoffelanbauversuchen auf dem Mars. Allerdings geht es um eine Sorte von Romana-Salat. Am Florida Institute of Technology wird für die NASA erforscht, wie man Nahrungspflanzen auf dem Mars züchten könnte. Das Problem ist der Marsboden. Da sind keine Nährstoffe drin, stattdessen sogar schädliche Chlorverbindungen. Aber wenn man Nährstoffe zusetzt und die Schadstoffe entfernt, klappt es mit dem Wachsen ganz gut. Bisher ist das Ganze noch eine große Trockenübung, denn die Forscher können den Marsboden nur simulieren anhand von Messdaten. Eigentlich bräuchten sie echte Bodenproben vom Mars. Bis sie die bekommen, wird es aber noch einige Jahre dauern. Die Idee hinter der Forschung ist, dass es für künftige Marsmissionen viel zu aufwendig wäre, das ganze Essen von der Erde mitzubringen.
D-Radio Wissen.
Jeder Präsidentschaftskandidat braucht auch einen Vizepräsidenten. Wer wüsste das besser als Hillary Clinton und Donald Trump, die beiden Präsidentschaftskandidaten der USA? Heute Nacht um 3 Uhr, also 21 Uhr unserer Zeit, findet das TV-Duell der beiden Vizepräsidentschaftskandidaten statt auf dem Campus der Longwood University in Virginia. Der demokratische Senator Tim Kaine tritt an gegen den republikanischen Governor Mike Pence. Thilo Kössler ist unser Korrespondent in Washington. Thilo, was müssen wir denn jetzt wissen über die beiden, also über Tim Kaine und über Mike Pence?
Also Mike Pence ist 57 Jahre alt. Er war mal Radiomoderator. Er ist Gouverneur von Indiana, ein erfahrener Politiker, der bereits 10 Jahre im Repräsentantenhaus gesessen hat. Das ist ein sehr freundlicher Herr mit perfekten Umgangsformen, wirkt sehr verhalten, eher introvertiert. Er ist stockkonservativ, das sagt er von sich selber. Er ist ein Evangelikaler, der sich einen Namen als Abtreibungsgegner gemacht hat und als Gegner der Homo-Ehe. Und er sagt von sich, ich bin ein Christ, ein Konservativer und ein Republikaner in dieser Reihenfolge. Auf der anderen Seite Tim Kaine, 58, ebenfalls politisch erfahren, war Gouverneur von Virginia, Bürgermeister von Richmond. Er ist, ein wirklich hervorragender Redner und der macht den gewandteren Eindruck. Er ist witzig, er ist charmant, er ist ein Strafverteidiger und er sagt von sich, ich bin ebenfalls eigentlich konservativ. Ich bin praktizierender Katholik. Er ist mal ein Jahr in einer Missionsstation in Lateinamerika gewesen und spricht deshalb fließend Spanisch. Hat im Senat auch mal eine Rede auf Spanisch gehalten. Und nun wird man abwarten müssen, wie die beiden sich dort präsentieren.
Warum gibt es denn überhaupt auch ein Duell zwischen den beiden Vizekandidaten? Braucht man das wirklich?
Ja, das ist eine gute Frage. Ist deshalb eine gute Frage, weil das Amt ziemlich unbedeutend ist, wenn man mal ehrlich ist. Und der Vizepräsident nicht sehr viel zu sagen hat. Vor allem, es wird ja der Präsident gewählt und nicht der Vizepräsident. Der steht ja gar nicht zur Wahl. Da könnte man fragen, warum also diese Debatte? Ja, ich denke, es hat schlichtweg Tradition. Das war immer so. Aber auch was das Amt dann doch bedeutsam macht, das ist die Tatsache, dass der Vizepräsident automatisch nachrückt, wenn der Präsident ausfällt, wenn er zum Beispiel stirbt. Deshalb sagt man, der Vizepräsident ist einen Herzschlag vom Oval Office entfernt und damit lässt sich die Debatte begründen. Die Leute wollen wissen, wer im Fall des Falles das Land dann führen würde.
Also das ist die Rolle des Vizepräsidenten in den USA, aber welche Rolle nehmen die jetzt ein bei diesem TV-Duell? Also geht es im Endeffekt nur darum, das nochmal zu multiplizieren, für was Hillary Clinton oder für was Donald Trump steht oder was ist das?
Sondern also das wird wirklich Das ist die eigentlich spannende Frage, finde ich. In welche Rolle begeben sich die beiden? In welche Rolle manövrieren sie sich hinein? Welche Themen wollen sie ansprechen? Beide haben ja das Pech, hinter zwei sehr schillernden Spitzenkandidaten zu stehen. Es kann sein, dass sie sich in die Rolle begeben, dass sie ihre jeweiligen Chefs, also Hillary Clinton und Donald Trump, verteidigen müssen. Dann hätte Pence die schlechteren Karten bei der Skandalchronik, die Trump vorzuweisen hat. Zuletzt seine Ausfälle gegen eine ehemalige Schönheitskönigin, seine Schulden und so weiter. Oder ob sie wirklich dann zu Themen kommen und versuchen werden, sich selbst politisch zu profilieren. Und das wird, glaube ich, die entscheidende Frage sein. Beide haben gesagt, na, wir hoffen mal, dass wir jetzt nicht nur für jeweils Clinton oder Trump in die Bresche springen müssen, sondern dass wir auch wirklich Gelegenheit bekommen, miteinander über Sachfragen zu sprechen.
Wie groß ist das Interesse in den USA an so einem Vize-Duell? Also ich meine, zwischen den Präsidentschaftskandidaten letzte Woche, Clinton, Trump, da haben gut 80 Millionen Amerikaner zugeguckt. Wie ist das jetzt?
Ja, da ging es ja auch wirklich um was. Heute geht es ja eigentlich um nicht so wahnsinnig viel. Das wird kein Quotenrenner heute werden. Beide sind auch nicht so wahnsinnig bekannt. Beide sind bei weitem nicht so präsent natürlich wie Hillary oder Donald Trump. Es gab zwar immer mal bemerkenswerte Auftritte von Vizepräsidentschaftskandidaten, aber tatsächlich waren die TV-Debatten der Vizepräsidenten noch nie wirklich wahlentscheidend.
Thilo Kössler, unser Korrespondent in Washington, über die beiden Vizepräsidentschaftskandidaten der USA, die heute sich ein TV-Duell liefern. Zum einen Tim Kaine, das ist der demokratische Senator, und er tritt an gegen Mike Pence, der Governor, der republikanische.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Der Oktober ist da, an den FHs, also an den Fachhochschulen, geht es zum Teil schon wieder los, ne? Schön an die Uni gehen und so und an den richtigen, was heißt an den richtigen Unis? Also ihr wisst schon, was ich meine, an den Hochschulen ist das auch bald der Fall. Wintersemester geht los, das heißt die Studierenden schwärmen wieder in die Unistädte und die wollen da natürlich auch wohnen. Und dass das gerade in Großstädten ein bisschen kompliziert und schwierig und auch sehr, sehr teuer ist, das wissen viele von euch ganz gut selber. Neu ist aber vielleicht auch für euch, dass es nicht nur immer teurer wird, sondern auch immer schneller immer teurer. Eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln im Auftrag des deutschen Real Estate Funds hat das herausgefunden. Und dazu haben die 15 Unistädte verglichen und auch auf Immobilien-Scout24 nach Zahlen geguckt. Wie die aussehen und wie ihr billiger, günstiger wohnen könnt, das wird uns jetzt mal Pascal Fischer verklickern. Pascal, wie viel teurer ist es denn geworden, das studentische Wohnen?
Ich würde mal sagen, exorbitant mehr zum Teil. In Berlin zahlst du heute über 37% mehr als noch vor ein paar Jahren. Oben liegen natürlich auch Stuttgart oder wie immer München. Da zahlst du im Schnitt heute 615 Euro Kaltmiete monatlich für 30 Quadratmeter inklusive Einbauküche. Das ist so eine Standardstudentenwohnung, die die Forscher mal entworfen haben. Insgesamt im Schnitt 407 Euro Kaltmiete. Harmloser war es in Bonn oder Heidelberg oder Siegen. Da hast du nur 8-10% mehr gezahlt. Dahin gehen dann auch die Tipps des IW Köln. Wenn du nicht so viel Kohle hast, lieber ins billige Ruhrgebiet oder nach Ostdeutschland.
Warum werden gerade Studienbuden so viel schneller teurer?
Ja, es gibt außergewöhnliche Gründe zum Teil. Osnabrück zum Beispiel bringt viele Flüchtlinge unter gerade. Da gab es sowieso schon nicht viel Leerstand. Also verknappt das den Wohnraum, selbst in so einer Provinzstadt. Ansonsten gibt es einen Mix aus Gründen, das sagt Michael Vogtländer vom IW Köln.
In Berlin beispielsweise werden rund 15.000 Wohnungen zu wenig pro Jahr gebaut. Und das bedeutet natürlich schon, dass die Knappheit weiter zunimmt und damit auch die Preise weiter steigen werden. Also der Markt bleibt angespannt und er ist gerade auch in diesem Segment, in dem Studenten sich tummeln, sehr angespannt, weil es da einfach viele junge Erwerbstätige gibt, Rentner gibt, Berufspendler gibt. Alle suchen kleine, günstige, gut gelegene Wohnungen und von daher wird der Druck weiter sehr hoch sein.
Könnte man jetzt sagen, ist das Panikmache im Auftrag von so einer Firma, die Wohnraum bewirtschaftet? Das ist diese Deutsche Real Estate Funds. Nein, sagt Vogtländer zumindest, die Deutsche Real Estate Funds investiere auch im billigen Siegen oder in Bochum.
Okay, jetzt wissen wir, es wird teurer. Was können wir dagegen tun?
Naja, es gibt zum Beispiel in Berlin ein Startup seit April, Kevin Spacey, nicht Kevin, Kevin Spacey. Und die bieten nämlich Kabinen aus Holz. Also Bad, Kochnische, Tisch, Sofa und Bett klappst du dann aus der Wand. Strom gibt's über Solarzellen auf dem Dach. 25 Quadratmeter groß ist alles, das passt auf jeden LKW. 50.000 Stück davon sollen in Berlin dann einsetzbar sein. Träumen und schätzen die Macher. Das sind Simon Becker, 29, und Andreas Rauch, 33 Jahre alt. Beide Architekten. So einfach ist es dann aber am Ende doch nicht. Es gibt Denkmalschutz, Brandschutz, ne, gerade bei Holz. Fluchtwege müssen natürlich gestellt werden. 2 pro Wohneinheit, da von ganz oben da runterkommen, muss man sich erstmal was einfallen lassen. Abwasser muss abgeleitet werden. Aber es gibt viele Firmenspenden und Kooperationszusagen.
Ist das denn wirklich so neu?
Nee, auch Simon Becker hat sich mit der sogenannten Tiny House Bewegung beschäftigt. Das sind so diese Mini-Verschläge, die du irgendwie zusammenbaust und irgendwo hinsetzt, so aus Modulen. Gleich auf der Seite zu Kevin Spacey erinnerte auch ein Leser. Living in a Box gibt's zum Beispiel, so heißt ein Projekt aus Mannheim. Im Prototyp mit Kamin, weiß lackierten Dielenböden ist halt nicht alles billig, was klein ist und aus Modulen besteht.
Okay, Living in a Box sieht teuer aus und die Macher preisen diese exklusive Inneneinrichtung so richtig schön an. Geht es vielleicht auch ein bisschen billiger?
Ja, wir haben ja schon mal berichtet über Balloon. Das ist ein Wohnballon, der wird entwickelt an der FH in Bochum. Die Idee ist einfach, du hast einen Ballon, den bläst du in einer Baulücke auf und drin sind wieder aufblasbare und verschiebbare Tische und Betten. Unten steht eine Telefonzelle und die ist dann der Eingang, das Treppenhaus, das Klo und die Dusche.
Es ist allerdings auch ein bisschen laut in dem Teil. Ich habe einen Bericht darüber gesehen. Also brauchst auf jeden Fall Oropax, wenn du da drin pennen willst. Kein Witz. Ja. Also effizient ist es natürlich, so eine Baulücke nutzen. Aber muss man immer gleich auch was Neues bauen?
Nö, du kannst dir das auch überlegen, dass du einfach in Faddis Wohnwagen ziehst. Hat Lara Müller aus Köln gemacht in diesen Semesterferien. Laut Kölner Stadtanzeiger fand die VWL-Studentin nämlich nur Wohnungen ab 650 Euro. Fand sie ein bisschen teuer. Da zahlt sie lieber 350 Euro Standgebühr da plus 50 Cent täglich fürs Duschen. Denn sie hatte gar keine Lust, irgendwann den Tank mit dem Dreck auszuleeren. Und die Campingplatzbetreiber, die haben ihr wirklich auch gesagt, kein Problem, Studierende harren bei ihnen zum Semesteranfang häufiger aus.
Und wenn man keine eigenen Wohnwagen-Balance oder Modulhäuschen möchte, hat der Mietmarkt sonst noch irgendwelche anderen Nischen, die man nutzen kann?
Ja, da gibt es noch so ein paar Ideen. Gerade Senioren haben ja oft Raum und brauchen Hilfe. Und dann gibt es so dieses Modell Wohnung gegen Einkaufen und Rasenmähen. Wohnen für Hilfe hat bundesweit mehr als 2 Dutzend Initiativen. Zum Teil auch mit Seniorenwohnheimen gibt es sowas. In Duisburg gibt es auch noch ein Projekt, das heißt Tausche Bildung gegen Wohnen. Da gibst du also Kindern im Problembezirk Marxloh zum Beispiel Nachhilfe und darfst dafür kostenfrei in einer Dreier-WG wohnen.
Boxen auf Dächern, Modulhäuser, Wohnwagen oder Logieren für Aushilfe oder Nachhilfe könnte euch retten, wenn ihr langsam vom teuren Mietmarkt für Studioboden angenervt seid. Pascal Fischer hat euch noch mal ein paar Infos dazu gegeben.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ganz schön viele Referenden, also Volksentscheide in den vergangenen Monaten. Ihr wisst schon, ne? Großbritannien, vor kurzem Ungarn und jetzt noch ganz frisch Kolumbien. Dabei haben die Bürger anders entschieden, als die Regierungen das erwartet oder auch gehofft hatten. Tja, was bringt denn die direkte Demokratie in Form von Volksentscheiden überhaupt? Also kann der Durchschnittsbürger überhaupt die Folgen abschätzen, wenn es um so hochkomplexe Themen geht? Das interessiert uns und deshalb haben wir nachgefragt bei Claudine Niert von Mehr Demokratie. Das ist eine Organisation, die sich für die direkte Demokratie und für Bürgerbeteiligung einsetzt. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und es ging um die Frage, also die Referenden in Großbritannien, Ungarn und Kolumbien, die sind alle anders ausgegangen als vorher erwartet. Und es ging dabei zum Teil ja um hochkomplexe Materie. Also zum Beispiel eben, tritt Großbritannien aus der EU aus oder nicht? Ist so eine Entscheidung nicht viel zu schwer, um sie dem Durchschnittsbürger aufzutragen, der ja neben Arbeit und Sozialstress eigentlich nicht wirklich Zeit hat, darüber nachzudenken? Also im Zweifelsfall ist der froh, wenn er schafft, einmal pro Woche seine Wohnung zu putzen.
Ja, also vorweg, um die Allgemeinfrage zu beantworten nach der Komplexität, also das glaube ich auf gar keinen Fall. Also ich glaube, wir haben wir Bürgerinnen und Bürger haben durchaus die Chance, auch uns in Themen einzuarbeiten. Das ist im parlamentarischen Betrieb oft viel kurzfristiger. Da kriegen die Abgeordnete morgens den Gesetzentwurf und müssen nachmittags den Arm heben. Da sind noch zig Änderungen drin. Also der Diskussionsprozess ist entscheidend. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei. Also Brexit und Orban in Ungarn und auch Kolumbien kann man jetzt nicht alle gleich miteinander vergleichen. Denn sowohl in Kolumbien als auch bei Ungarn gab es eigentlich zu wenig Zeit, um die komplexen Themen auch zu diskutieren. Während wir beim Brexit in England die Situation haben, dass eigentlich der Volksentscheid regelrecht wie ein Schwangerschaftstest wirkte. Also das, was man schon lange vermutet hat, was man immer gefühlt hat, aber sich so nicht richtig sicher war, wie denn tatsächlich die Meinung in der Bevölkerung ist, die hat man tatsächlich mal mit der Volksabstimmung auf den Tisch gebracht.
Aber gerade beim Brexit war es doch auch so, das ist zumindest das, an was ich mich erinnere, es gab diverse Menschen, die danach gesagt haben, also UK-Bürger, oh ja, wenn ich vorher genau gewusst hätte, über was ich da abstimme, hätte ich doch eine andere Stimme abgegeben. Das würde ja dann eher dafür...
Diesen Prozentsatz gibt es sicher. Aber der entscheidet jetzt nicht gleich eine Wahl, also ich meine eine Abstimmung. Denn ich meine, dasselbe Problem haben wir auch bei Wahlen. Also wie oft wählen wir und hinterher sagen wir, oh, wenn ich das gewusst hätte, die Regierung und so. Also da kommt man dann in dieses Taktieren und strategische Gucken. Natürlich, Demokratie trägt immer ein Risiko in sich. Man kann die falsche Regierung wählen, man kann sich auch mal in eine Abstimmung irren. Und das ist durchaus ein Vorteil, aber auch ein Nachteil. Aber das, vor allem, dass man die Chance hat, also ich meine, Deutschland zum Beispiel ist das einzige Land in der EU, das noch nie eine nationale Abstimmung hatte. Warum? So, und warum sollte man uns nicht auch zutrauen, neben den Wahlen auch mal zu einzelnen Sachfragen, und das ist das Entscheidende, fair zu diskutieren, alle Informationen auf dem Tisch zu haben und dann tatsächlich am Tag X auch eine Entscheidung zu fällen. Heute haben wir eher das Problem, und das sehe ich bei allen drei Referenten, und da sehen Sie mich jetzt auch kritisch, Sie werden überrascht sein, das sind Referenten, die von oben angesetzt werden. Und da gibt es immer das Problem, wer instrumentalisiert das Instrument da? Wer nutzt es für seine politische Ausrichtung? Und das sieht Mehr Demokratie auch kritisch.
Das heißt, Volksentscheide von oben bringen überhaupt nichts?
Sie bringen natürlich schon was, die Frage ist nur was. Die Frage ist, wen nutzen Sie? Mehr Demokratie setzt sich gerade dafür ein, dass wir Volksabstimmung von unten haben. Das heißt also, wenn ein Parlament ein Gesetz beschließt, soll die Bürgerschaft die Möglichkeit haben, zum Beispiel innerhalb von 3 Monaten eine Volksabstimmung dazu einberufen können, wenn sie es denn für erforderlich hält. Oder wir sagen vor allem, muss es auch möglich sein, von unten per Volksinitiative Themen auf die Agenda setzen, auf die politische, die es vielleicht im Parlament so gar nicht gibt. Vorausgesetzt natürlich, meine Initiative hat dann auch ist konform mit unserer Verfassung. Also ich kann nicht irgendwas auf die Tagesordnung rufen, was letztendlich unserer Verfassung widerspricht.
Aber das setzt natürlich auch eine wahnsinnig aktive und interessierte Bürgerschaft voraus. Haben wir die denn tatsächlich?
Also wenn man sich die Empirie in Deutschland anguckt, wir haben jetzt 700 Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene gehabt. Wir haben 300 Volksbegehren auf Landesebene. Auf Bundesebene haben wir noch nichts. Dann können wir sehen an der Empirie, dort, wo es das Instrument gibt und wo es gut ausgestaltet ist, gibt es ein hohes Engagement von den Bürgern. Wir haben Durchschnittsbeteiligung bis zu 48% hoch. Und das Instrument wird genutzt. Und es ist vor allem gerade ein Ergänzungsinstrument zu den alle 4 Jahre stattfindenden Wahlen. Und im Schnitt, sagen wir, findet eigentlich so alle 1,5 bis 2 Jahre eine Volksabstimmung statt, wenn es gut läuft.
Ist so ein Volksentscheid nicht auch super für Populisten? Also wenn wir zum Beispiel mal in die Schweiz gucken, Minarettverbot, das ist ja durchgekommen.
Das ist durchgekommen, das wäre in Deutschland interessanterweise nicht durchgekommen. Und der Unterschied ist ganz einfach und deswegen sagen wir auch, wir wollen gar nicht Schweizer Verhältnisse haben, sondern wir wollen deutsche Verhältnisse haben. Wir haben hier ein Verfassungsgericht und das Verfassungsgericht würde vor einer Volksabstimmung in der ersten Stufe schon prüfen, das, was ihr wollt, ist das überhaupt zulässig? Und wenn es nicht mit unserer Verfassung übereinstimmt und bei uns wäre ein Minarettverbot mit unserer Verfassung nicht übereinstimmbar, dann würde so eine Volksinitiative gar nicht zum Volksentscheid kommen. Das heißt also, wir Bürger dürfen auch nicht über mehr entscheiden als das, was unsere Parlamentarier im Parlament entscheiden würden. Die Schweizer haben aber kein Verfassungsgericht, sondern die sind so demokratisch, dass sie sagen, wir sind der Souverän und wir schreiben sowieso alles gleich in die Verfassung und wir kontrollieren sie auch. Also wir haben natürlich in unserem Grundgesetz sind Minderheitenrechte und Menschenrechte, Grundrechte alle geschützt und die könnten wir auch alle gar nicht kippen.
Wie viel direkte Demokratie vertragen wir eigentlich? Antworten darauf von Claudiniert von Mehr Demokratie, eine Organisation, die sich einsetzt für mehr direkte Demokratie und für mehr Bürgerbeteiligung.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Jawohl, das ist doch wunderbar. Ihr wollt das unbedingt. Und wir verschenken 2x2 Tickets für das tolle Konzert mit Maxim hier am 16. Oktober im Kammermusiksaal hier bei uns. Pascal hat uns ja vorhin schon ein bisschen was dazu erzählt. Man musste noch nicht mal eine Frage dafür beantworten, lieber Pascal.
Total toll.
Wie großzügig von dir, um an diese Tickets zu kommen. Also 2x2 Tickets gibt es und wir haben auch zwei Gewinner. Einmal der Bernhard Philipp, der hat uns geschrieben an mail@dradiowissen.de. Genau, kleiner Applaus von uns. Und ganz viel Spaß schon mal an dieser Stelle, lieber Bernhard. Und wir haben eine sehr liebe, nette Mail bekommen und zwar von Marius aus Erbach im Odenwald. Der hört uns offenbar immer ganz fleißig im Auto. Und er hat geschrieben, er würde sich sehr über Karten freuen, damit er, Achtung, seine Freundin und baldige Frau überraschen kann. Mein lieber Marius, dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass deine liebe Freundin und baldige Frau das jetzt gerade auch nicht zufällig gehört hat, weil sonst wäre die Überraschung futsch. Aber sorry, wenn du das so schnell, so freundlich schreibst und so nett, dann müssen wir das natürlich auch hier erwähnen. Also auch dir, lieber Marius, wünschen wir ganz viel Spaß beim Konzert mit Maxim am 16. Oktober hier in D-Radio Wissen. Wir sehen uns morgen wieder. Also dich sehe ich tatsächlich, Pascal. Und wir hören uns morgen wieder zur Redaktionskonferenz. Alte Zeit, 18:15, Viertel nach sechs hier in D-Radio Wissen. Und bis dahin, schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.